Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Schön, dass Sie mit dabei sind und herzlich willkommen beim Insider hier auf OE24TV. Heute mit Politikchefredakteurin Isabel Daniel. Danke für den Kommen, Isabel.
Oh, hallo, Sabrina.
Es ist die Woche der Schulschluss für viele Schülerinnen und Schüler in Wien und wir haben das zum Anlass genommen, auch ein bisschen Noten für die österreichische Bundesregierung zu verteilen. Man hat so den Eindruck, dass in den letzten Meter vor der Sommerpause noch einmal einen ordentlichen Speedgang zugelegt hat. Die Reformpartnerschaft, da gibt es eine Einigung, die von der Bundesregierung zumindest gefeiert wird. Aber ist das tatsächlich ein Grund zum Feiern?
Nein, also ich glaube, dass die Bundesregierung im Unterschied zu den Schülern einen immensen Vorteil hat. Sie können jetzt einmal nicht durchfliegen. Also ich glaube, bei der Performance, den da Einzelne in der Regierung ablegen, wären nicht sehr viele aufgestiegen und hätten im nächsten Jahr quasi in der nächsthöheren Stufe weitermachen können. Diese Reformpartnerschaft klingt ihm quasi in der Überschrift nett, ist aber im Realitätscheck, zumindest wenn es keine KI macht, die nur oberflächlich bewertet, sondern wenn du das mit echtem Wissen und echten Experten gegencheckst, dann merkst du sofort, sorry, das ist viel heiße Luft um nichts. Und das ist gerade in zwei Bereichen traurig. Das ist im einen Bereich der Zukunft dieses Landes mitsteuert, das ist der Bildungsbereich. Der ist zwar weniger akut gefährlich, dass man da eigentlich nur, und ich will den Kindergärten nicht zu nahe treten, das ist natürlich alles enorm wichtig, die Elementarpädagogik, aber es wäre halt gut, wenn man das auch in späteren Jahrgängen noch ein paar Fortschritte machen würde. Da hat man das natürlich nicht zustande gebracht, weil das ewige Problem dieser Regierung und auch des Systems in Österreich ist das extrem föderale System. Erstens drei Parteien, die völlig unterschiedliche Vorstellungen haben in dieser Regierung, das muss man jetzt auch einmal ehrlich sagen. Zweitens Bundesländer, die immer schauen, dass sie ihre Interessen, ihre ganz kleinen Interessen wahren und damit blockieren, dass man auf ein großes Ganzes geht. Da geht es eher darum, wer finanziert was. Die wollen jetzt gern, dass der Bund alles finanziert. Zumindest ist das bei den ÖVP-dominierten Ländern in der Gesundheitsreform so. Und da kommen wir jetzt zur wirklichen Tragik aus meiner Sicht und aus Sicht von Spitalsärzten, die sich wirklich auskennen. Das ist alles viel zu wenig, was da passiert ist. Das sind reine Überschriften und so wirst du das Gesundheitssystem, wie wir es derzeit haben. Und das ist schon nicht mehr so gut wie noch vor 10 Jahren, aber es ist international gesehen noch nicht schlecht, nicht aufrechterhalten und das ist wirklich tragisch.
Da geht es ja auch unter anderem darum, dass die Bundesregierung die Primärversorgungszentren stärker ausbauen will. Viele halten das für einen richtigen Schritt. Warum
das ist ein richtiger Schritt. Aber nein, schau, der Schritt in der Theorie ist richtig. Ja, das Problem ist erstens, wir reden von 2040. Bis 2040 soll das ausgebaut werden. Schauen wir mal, wer dann regiert. Schauen wir mal, ob das Land noch steht. Also ich sage, man soll ja eh immer schön weit planen, aber es wäre jetzt einmal klug, jetzt was auszubauen. Diese Primärversorgungszentren sind schon sinnvoll, werden alle Experten sagen. Nur du musst sie dann statt zum Beispiel ziemlich vielen Landspitälern machen. Ja, weil das ist eigentlich das, was die echten Experten sagen. Du hast, also ich habe vor kurzem Interviews mit dem Rektor der MedUni Wien Müller gehabt oder mit dem Chef der Herzchirurgie Zimpfer und die sagen beide sehr diplomatisch, man braucht Schwerpunktspitäler. Also Spitäler, wo die Menschen, die Ärzte, das Pflegepersonal alle sehr viel Erfahrung mit Operationen haben. Wenn du in ein Landspital gehst, wo sie einmal im Jahr eine gewisse OP machen, dann möchtest du nicht operiert werden. Ja? Und das müsste man den Leuten ehrlich sagen und stattdessen eben so Primärversorgungszentren machen. Weil natürlich jeder auch in kleinen Gemeinden muss ein Anrecht haben, dass im Notfall sofort jemand da ist und dann wirst du transferiert dorthin, wo du wirklich die Kompetenz hast. Das könnte dann Einsparungen bringen, tatsächlich, es würde auch gegen Personalmangel eingreifen, aber da die, vor allem die ÖVP ein Trauma hat aufgrund der Steiermark und der Diskussion damals um ein Spital, das hätte geschlossen werden sollen, sagen sie nein, nein, wir werden jetzt die Standorte alle sichern. Und es kommt eine Pseudo-Reform raus, nämlich wirklich mit Betonung auf Pseudo, weil so ganz klar ist mir auch nicht, wie sie diese Primärversorgungszentren überhaupt errichten, weil wo haben sie die ganzen Kassenärzte her?
Eben die Personalfrage ist da auch noch eine sehr, sehr große. Überhaupt sprichst du da gerade was an, diese Einigung der Reformpartnerschaft, die ja dann noch nach Mitternacht vorgestellt worden ist, die lässt eines vermissen, nämlich Fragen nach Details, die nicht beantwortet werden können. Ist das wieder etwas, was die Bundesregierung immer wieder macht, dass sie mit Themen vorprescht und dann aber im Detail eigentlich nicht antworten kann oder erklären kann, wie das passieren soll?
Ehrlich gesagt, ja. Es ist die ganze Inszenierung und ich habe das im Podcast Insider mit dem Niki Fellner auch gesagt, eigentlich hat diese Regierung mittlerweile mehr PR-Leute, als es in diesem Land noch echte Journalisten gibt. Ja? Und dann frage ich mich, was machen die eigentlich hauptberuflich? Weil zu glauben, dass du eine Pressekonferenz um 12:30 ansetzen kannst und dann uns allen Sand in die Augen streust, weil wir dann alle deeply impressed sind, dass die bis Mitternacht gearbeitet haben und dann noch eine Pressekonferenz machen, das ist dermaßen durchsichtig, die Strategie dahinter, dass ich mir denke, dann muss es zumindest mit Leben erfüllt sein. Mhm. Wenn dann aber in Wirklichkeit rauskommt, dass du bei irrsinnig vielen essentiellen Punkten nur Überschriften hast und der Teufel liegt bekanntlich fast immer im Detail, dann denke ich mir, Leute, ihr habt jetzt ein Jahr verhandelt für so etwas, dann gebt es wenigstens offen zu, wir sind drei unterschiedliche Parteien, wir können uns nicht auf diese und diese Punkte einigen, wir haben ein Problem, dass wir ein extrem föderaler Staat sind, die Bundesländer diktieren uns eigentlich was wir machen sollen, wir können uns nicht einigen, wir sind der Meinung, wir nehmen die Finanzierung aus einer Hand, aber wer das dann wirklich finanziert, wissen wir nämlich auch nicht, weil weder im Bund noch in den Ländern noch in den Gemeinden gibt es eigentlich das Geld. Und das alles ist jetzt meiner Meinung nach das Problem und wird sich rächen.
Wird sich rächen bei den Patientinnen und bei den Patienten. Jetzt bist du natürlich
und den Wählern.
Und den Wählern, ja. Jetzt bist du natürlich auch sehr nah dran an den Ärzten in Österreich. Du hast jede Woche deinen Health Talk, der bei uns läuft, mit großem Erfolg. Und da kriegst du ja auch ein bisschen ein Stimmungsbild von den Ärzten mit. Wie sehen die denn derzeit die Arbeit in der Gesundheitspolitik?
Ganz schlecht. Also wirklich ganz, ganz schlecht. Die sind wirklich enttäuscht. Weil das sind alles die Sachen, die sind nicht überraschend. Ja, du weißt, dass du die Babyboomer-Generation hast, auch unter Ärzten, auch in der Pflege, die jetzt verstärkt in Pension geht. Du hast keine Lösungen dafür in Wirklichkeit. Ja, du hast gleichzeitig, weißt du, dass die Bevölkerung immer älter wird, ist gut. Ja, aber gleichzeitig wird sie, und das ist nicht gut, wird sie in Österreich leider weit weniger gesund als in anderen europäischen Staaten. Also wir liegen zum Beispiel 10 Jahre unter den skandinavischen Ländern, was gesunde Lebensjahre angeht. Das heißt, du kommst in Österreich, hast du ab 65 sehr, sehr viele chronisch Kranke. Was bedeutet das? Einen höheren Bedarf in Spitälern, in der Niedergelassenen, für die Pflege, für Sonstiges. Das sind alles offene Punkte. Und da nur zu glauben, ja, ich glaube auch, die Digitalisierung ist gut und wichtig und schön und alles, nur du wirst nicht alles mit der Digitalisierung lösen. Und zu hoffen, dass du in 5 Jahren lauter Roboter hast, die uns dann alle einmal pflegen werden, ist ja herzig, aber du musst trotzdem anders planen. Und deswegen sind die im Moment so nach dem Motto, wie man das alles dann aufrechterhalten soll, wenn es keine echte Reform gibt, sind sie extrem skeptisch. Ich glaube, worüber die diversen Med-Unis, und wir haben eine Med-Uni in Wien, in Graz, in Linz und in Tirol, also in Innsbruck, froh sind, ist das zumindest der aus meiner Sicht wahnwitzige Plan, dass sie im Wissenschaftsbereich sparen. Das hätte nämlich genau die Med-Unis betroffen, die höchste medizinische Versorgung in dem Land, im Spitalsniveau leisten, betroffen, dass zumindest das jetzt zurückgenommen wurde.
Ja. Lass mich noch kurz auf ein anderes Thema kommen. Ebenfalls als großen Wurf verkauft hat uns die österreichische Bundesregierung die Absenkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Seit 1. Juli, also seit Mittwoch in dieser Woche, ist die jetzt tatsächlich da. Spürst du das beim Einkaufen? Fällt dir das auf?
Nein, das fällt mir nicht auf. Das Einzige, was mir auffällt, ist, glaube ich, das Gleiche, was dir auffällt und jedem, der einkaufen geht, dass ich extrem viel zahle für alles. Ja. Wurscht, ob ich in einem Restaurant oder in einem Supermarkt bin. Also nein, es fällt mir nicht auf, es überrascht mich auch nicht sonderlich. Als die das vor einem halben Jahr angekündigt haben, war das eh klar, dass eigentlich die Inflation dann schon wieder höher sein wird, dass das Ganze völlig unklar ist, weil warum ist eine Buttersemmel, die gestrichen ist, nicht Mehrwertsteuer befreit und die, die nicht gestrichen ist, aber wenn du die Butter extra kaufst, ist es schon befreit. Also das ist so, das klingt alles nach einem Schildbürgerstreich.
Man hat tatsächlich ein bisschen den Eindruck, dass nicht nur die KonsumentInnen gefrotzelt werden, sondern vor allen Dingen auch die UnternehmerInnen. Ob das jetzt große Supermarktketten sind oder eben auch viele kleine Unternehmer in Österreich, sie alle haben tatsächlich darunter gelitten, dass sie jetzt Rezepturen hochrechnen mussten, hier die Preise umstellen mussten, Registrierkassen neu boniert werden mussten. Also das ist schon eigentlich ein Wahnsinn, den die Regierung da den Menschen antut. Spürt man das auch schon in der Stimmung der Bevölkerung?
Ja, ich glaube, das spürst du weniger, was du noch nicht. Das ist nur sozusagen der letzte Tropfen aus dem heißen Stein. Ich glaube, was du extrem spürst, ist, dass einfach diese Rekordinflation, die in Österreich immer noch weit über dem Schnitt der EU-Staaten liegt und das jetzt schon das dritte Jahr in Folge, dass das für die Menschen zu viel ist, dass das längst schon in die Mittelschicht hineingeht, sogar schon in gehobenere Mittelschichten und dass es den Leuten reicht. Da gibt es natürlich eine unterschiedliche Skala an Sorgen. Die einen wissen schon nicht mehr, wie sie den täglichen oder wöchentlichen Einkauf meistern soll, gleichzeitig mit Wohnkosten, mit sonstigen Kosten. Wenn du eine Alleinerzieherin bist, mit Kindern wird es ganz, ganz schlimm, aber auch sonst schwierig. Und dann je nach Gehalt ändern sich die Sorgen, die aber trotzdem auch quasi die Stimmung in dem Land immer mehr verdrießen, weil mir schon viele sagen, die eigentlich nicht schlecht verdienen, sie können sich den Urlaub kaum leisten. Mhm. Ja? Und das wird die Stimmung nicht gerade verbessern. Und ich werde nicht müde zu sagen, wenn mir Politiker erzählen, aber wieso, die ganzen Lokale aller Do und Co und Fabius sind voll, da muss ich ehrlich sagen, kommt es in der Realität an, weil das ist ein ganz kleines Segment an Menschen, die dorthin gehen.
Das ist jetzt ein bisschen Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben.
So ist es.
So ist das es. Zu sagen, ist natürlich schon ein bisschen ein Wahnsinn. Und man darf ja nicht vergessen, viele Unternehmen, gerade die Klein- und Mittelunternehmen in Österreich, sind ja eigentlich unser Unterbau der Wirtschaft. Mhm. Und da geht die Wirtschaft schon dahin. Du hast gerade die Inflation angesprochen. Die liegt im Juni bei 3,2%, ist also leicht abgesunken.
Aber es ist zu viel. Es ist immer noch zu viel, weil wir sind natürlich schon, was man nicht vergessen kann, das klingt jetzt noch viel, aber diese 3,2% legen sich ja auf Rekordpreise drauf. Das ist ja immer ein Zusatz, das ist ja, diese hohen Preise sind gekommen, um zu bleiben. Und das ist das Problem, wenn du da jedes Mal über 3% noch drauflegst pro Monat, wird es zu viel, weil die Löhne steigen nicht in dem Ausmaß, können auch nicht in dem Ausmaß steigen, sonst bist du wieder in dieser Lohnpreisspirale drinnen, die Schwarz-Grün damals verursacht hatte, anstatt in den Markt kurzfristig einzugreifen, wie es übrigens auch andere liberale Staaten gemacht haben, um diese Rekordinflation ein bisschen einzudämmen. Und deswegen glaube ich, dass solange diese Regierung nicht die Teuerung in den Griff kriegt, wird sich die Stimmung in dem Land nicht beruhigen.
Das hat man jetzt auch ein bisschen bei der Grazwahl gesehen. Die KPÖ reüssiert einmal mehr und kommt auf fast 36%. Mhm. Das kann man auch als Denkzettel an die SPÖ verstehen.
Ich glaube, man kann es als Denkzettel an die gesamte Regierung verstehen, weil es ist ja auch die ÖVP in Graz, muss man ehrlich sagen, als Oppositionspartei angetreten. Da hätte man glauben können, das Budget in Graz liegt ja im Argen. Ja. Ist eigentlich ein Fiasko. Du hast einen Verkehrskollaps dort, du hast ein Sterben der Innenstadtgeschäfte und so. Davon hätte eigentlich im Normalfall die ÖVP profitiert, hat sie aber nicht, weil sie eben nicht verstehen, dass Sachen wie Teuerung, Gesundheit und Co. Eben nicht nur Themen von Linken sind, überhaupt nicht.
Oder nicht mehr.
Nicht mehr, ja, also schon lange nicht mehr, glaube ich. Und Bei der SPÖ ist es eine fast Demolierung geworden. Also ironisch gesagt kann man sagen, die können fast froh sein, dass sie den Einzug in den Gemeinderat noch geschafft haben. Aber natürlich, und das haben mir viele Sozialdemokraten gesagt, dass Sven Herkowich hat es dann hier bei mir im Interview sogar offiziell gesagt, die Themen, auf die die KPÖ gesetzt hat, sind an sich früher einmal sozialdemokratische Themen gewesen, nämlich leistbares Leben, leistbares Wohnen, Gesundheit. Und Herkowich hat dazu gesagt, Migration, Integration. Jetzt sage ich dazu, ich glaube, Migration, Integration ist der Punkt, wo die sich alle noch am ehesten einigen können, sogar inklusive Babler. Aber solange die SPÖ den Finanzminister stellt und die alle quasi mitmachen bei dieser reinen Sparpolitik, glaube ich, wird sich die SPÖ schon gar nicht erholen.
Und die, um bei unseren Schulnoten zu bleiben, fällt derzeit ganz klar durch bei den Wählerinnen und Wählern, aber auch in der journalistischen Analyse, wo eigentlich fast niemand mehr Positives an dem Wirken der SPÖ sieht. Schafft sich die SPÖ gerade selbst ab?
Ja, das frage ich ja ganz viele Sozialdemokraten, ob sie quasi, wie lange sie diesem freien Fall noch zuschauen, weil man kann natürlich den Metaplan haben, keine Ahnung, sich selbst zu vernichten und die FPÖ auf weit über 40% zu pushen. Ich glaube aber nicht, dass es der kollektive Metaplan in der Sozialdemokratie ist. Es gibt unterschiedliche Player, das muss man sagen. Es gab ja schon einmal den Versuch, den Andreas Babler abzulösen. Jetzt glaube ich auch, dass du nicht nur mit einem einzigen Kopf die Linie der SPÖ verändern wirst. Das muss man auch sagen. Also diese ewigen Personaldebatten der SPÖ, das hat sich gezeigt bei der Pamela Rendi-Wagner, haben die Herren in der SPÖ ein Theater aufgeführt, als sie in Umfragen in der Kanzlerfrage, glaube ich, bei 27% lag. Der Andreas Babler liegt jetzt bei 7-8%. Es gibt keine Obmann-Debatte, also so viel zur Scheinheiligkeit. Aber du musst dich auch über eine Linie verständigen. Das ist ganz klar. Egal, wer da SPÖ-Vorsitzender oder Vorsitzende ist, sie bräuchten eine klare Linie, das erkenne ich auch nicht. Ja. Also sie spielen auch nicht die, ich meine, der Andreas Babler hat im Wahlkampf versucht, die Gesundheit seiner Zeit hochzuziehen. Und jetzt kommen wieder solche Überschriften wie, ja, es werden auch Wahlärzte gezwungen werden, Kassen Patienten zu betreuen. In welcher Welt soll denn das funktionieren? Ja, und das meine ich, das reicht alles nicht aus.
Wenn man sich jetzt die SPÖ anschaut und auch jene, die vielleicht hinter Andreas Babler stehen und ihn teilweise in seinen Auftritten beraten, ist das jetzt vermessen zu sagen, ist da auch ein Intelligenzproblem vorhanden? Weil wenn ich mir zum Beispiel das Gendern anschaue, dann frage ich mich schon, wie kommt es zu solchen Auftritten? Das ist ja nicht irgendwer, der hier eine Rede hält oder einen Auftritt hinlegt.
Fußballerinnen.
Ja. Das ist der Vizekanzler, aber da denke ich mir, ich meine, das ist schon jetzt so ein Mindestmaß an Grundverständnis. Wenn das nicht einmal mehr vorhanden ist, dann fragt man sich schon, was auch im Hintergrund von einem Vizekanzler passiert, der auf einen ganzen Apparat zurückgreifen kann.
Ja, wobei da nehme ich jetzt mal Berater in Schutz, weil im Zweifelsfall, das ist ein erwachsener Mensch. Also das muss er schon selber wissen, weil ich meine, mich kann es noch so viel beraten, ich werde trotzdem nicht von Fußballerinnen reden. Ja? Also auch wenn das vielleicht ein ganz kleiner Kreis super findet, wenn man das sagt, aber da würde ich sagen, entschuldige, wenn die Realität so oder so ist. Also da ist er schon selbstverantwortlich. Schau, ich glaube, beim Andreas Babler fällt mir nicht mehr viel ein, weil mir sehr viele Sozialdemokraten erzählen, dass er sagt, die Kritik von Medien sei ein Medienkomplott. Ja. Und das ist in Wirklichkeit irgendeine Retourkutsche für irgendwas. Und ich habe jetzt schon gesagt, die sollen wir jetzt langsam echt rausfinden, wer uns angeblich alle lenkt. Weil ich kenne den nicht, ich wüsste das gern, wenn da irgendeine unsichtbare Hand da über uns allen schwebt. Nein, aber Spaß beiseite, wenn du natürlich wirklich glaubst, dass Kritik an dieser Performance irgendwas mit einem Komplott zu tun hat, dann fällt mir wirklich nichts mehr dazu ein. Ich würde nur sagen, ich glaube, wenn du in der Schule und zu unseren Schulnoten zurückzukehren. So argumentiert hätte es zumindest in meiner Schule, im Lycée wäre er nicht aufgestiegen.
Wie sieht es denn mit der ÖVP auf? Der Bundeskanzler Christian Stocker, der scheint im Moment ein bisschen unscheinbar zu sein für die Medien. Keine großen Themen, keine großen Auftritte, abgesehen von der Fußball-Weltmeisterschaft, jetzt eben noch mit der Reformpartnerschaft in dieser Woche. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er sich versucht, ruhig zu verhalten, damit man ihn fast ein wenig vergisst und das vergisst, was er vielleicht nicht tut.
Ja, ich muss sagen, auch der Bundeskanzler, erzählt man mir, ist der Meinung, es gibt ein Komplott und eigentlich arbeiten die alle super und es ist total unfair, was da die Medien machen und eigentlich auch die Bevölkerung weiß nicht zu schätzen, was sie da nicht Tolles machen. Man kann diesen Zugang haben. Ich weiß, Fehlerkultur in Österreich ist nicht sehr ausgeprägt in sämtlichen Bereichen. Ob das das Weisheitsletzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ich halte auch die Grundsatzstrategie, das geht, glaube ich, nur noch bei einem Journalisten in dem Land rein, die ganze Zeit von der Buta im Ballhausplatz zu reden. Ich halte das nicht für vernünftig und ich halte das nicht für zielführend, weil die Leute wollen keinen Buta im Kanzleramt, die wollen jemanden, der was weiterbringt. Ja, und es gilt für ihn das Gleiche wie für die Sozialdemokratie. Die haben offenbar ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man das Ganze sanieren müsste. Also die ÖVP hat ja auch maßgeblich beim Doppelbudget verhindert, dass die Banken einen höheren Beitrag leisten. Ja, da muss mir auch erst einmal jemand die Weisheit des Ganzen erklären, wenn du wirklich alle Schichten radikal zur Kasse bittest, Leute, die, also Konzerne, die 10 Milliarden Euro plus gemacht haben, nicht zumindest ein bisschen mehr, selbst die haben damit gerechnet, dass sie mehr beitragen müssen, zur Kasse bittest, ich verstehe es nicht. Also auch da muss ich sagen, dann, wir haben eh oft genug darüber geredet, was die beim ORF aufgeführt haben, war jenseits von Gut und Böse, wo sie dann den jetzt designierten ORF-Chef fast völlig ruiniert hätten mit der Vorgangsweise, die sie an den Tag gelegt hatten. Ich glaube, dass die ÖVP, das wird viel weniger berichtet, als es eigentlich Faktum ist, viel zerstrittener ist, als man glaubt. Ich glaube, dass die Hardcore-Anhänger von Sebastian Kurz alles andere als Fans von Christian Stocker sind und dass es da die nächsten Monate noch ordentliche Brösel geben könnte.
Puh, das sind ja schon mal Aussichten, die auf möglicherweise keinen ruhigen Sommer hindeuten. Letzte Frage an dieser Stelle. Es gibt dann auch noch die Außenministerin, die immer wieder in Erscheinung tritt. Sehr dynamisch, jedenfalls dann, wenn sie laufen geht. Ist diese Dynamik auch in ihrer Politik zu sehen?
Schau, ich glaube, bei Beate Meindl-Reisinger ist die Sachlage ein bisschen anders, weil die war nie Chefin einer Volkspartei. Die ÖVP und die Sozialdemokraten haben sich ja als Volksparteien verstanden. Die eine als Linke, die andere als Mitte-Links, die andere als Mitte-Rechts. Sie war immer nur die Chefin einer kleinen Partei. Das heißt, du brauchst da eigentlich auch eine andere Form von Politik. Das, glaube ich, tut sie sehr beseelt machen. Sie hat halt nur das Problem, dass die Neos immer angetreten sind mit der großen Reformkraft. Und ich erkenne diese großen Reformen nicht. Und damit haben sie natürlich ein schweres Glaubwürdigkeitsproblem. Auch wenn sie sagen, ohne sie wäre das Ganze noch viel schlimmer.
In Schulnoten ausgedrückt am Ende. Stocker, Babler, Meindl-Reisinger, was vergibst du als Gesamtnote?
5 für den Babler, 4 für den Stocker und 3 für die Beate Meindl-Reisinger.
Ich würde mal sagen, Aufstieg haben sie sich nicht durch eigene Kraft, aber durch die Gesetzeslage schon mal gesichert. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Vielleicht geht es im nächsten Semester dann besser weiter.
Vielleicht.
Isabelle, herzlichen Dank für deine Analyse. Wir geben kurz ab in eine kleine Werbepause, dann sind wir wieder zurück für Sie. Ein paar Sachen haben wir noch, die wir Ihnen berichten dürfen.